Hier ist Just Baseball, der deutsche Baseball-Podcast.
Und mittlerweile ist es schon Oktober. Hallo, liebe Freunde, zu endlich einer neuen Ausgabe von Just Baseball. Wir hatten in den letzten Wochen ein paar Terminfindungsschwierigkeiten. Ja, und so ganz ist das auch noch nicht aus der Welt, aber wir haben uns gedacht, ein Update muss jetzt dringend mal her. Hallo Florian.
Schönen guten Tag.
Und ihr hört es schon, dadurch, dass ich hier die Anmoderation übernehme, Andreas ist leider nicht dabei. Andreas ist zu Hause und früher hat man gesagt KZH, ne? Krank zu Hause und kann leider nicht mit aufnehmen. Gute Besserung an dieser Stelle, mein Lieber.
Seine Krankmeldung ist aber noch nicht bei mir eingetroffen.
Ne, doch, ich habe sie bekommen.
Du hast sie, okay,
ja,
alles klar.
Ich hab sie, das ist alles korrekt.
Perfekt.
Krankmeldung ist das, dieses handgeschriebene blaue Papier, ne?
Genau.
Ja.
Mit der Katzenfoto.
Ja, genau. Das hat er geschickt. Mit Foto.
Sehr gut.
Nein, ist alles da. Comeback Stronger. Komm wieder schnell auf die Beine. Und deswegen machen wir beide, Florian, das heute zu zweit. Letzte Woche wollten wir eigentlich auch schon aufnehmen. Da kam dann Arbeit dazwischen. Es ist halt manchmal etwas verzwickt. Und darum konnten wir auch nicht wirklich die Saison, die Regular Season, gut abschließen. Das holen wir heute alles nach. Wir schauen ein bisschen auf Aktualität, wir schauen ein bisschen auf Tops und Flops der Regular Season, auf die Wildcard-Runden und geben natürlich auch ein paar Predictions für die kommenden Wochen ab, bei denen wir dann versuchen werden, wieder aktueller am Ball zu bleiben. Wollen wir aber zuerst, Florian, mal mit der Meldung des Tages anfangen, beziehungsweise mit der Meldung der letzten 48 Stunden. Die New York Mets haben keinen General Manager mehr. Billy Epler hat gestern das Handtuch geschmissen bei den Mets. Es kommt in eine Zeit, wo die MLB Billy Epler so ein bisschen unter Beobachtung hat. Es geht um Vorwürfe, dass Spieler auf eine sogenannte Phantom Injury List gesetzt worden sind, dass also hier keine wirklichen Verletzungen vorliegen und dass dadurch halt Kader, also Roster Erweiterungen stattgefunden haben, die eigentlich nicht hätten stattfinden können. Die Mets haben insgesamt 25 Spieler dieses Jahr auf die Injury List gesetzt. Diese 25 Spieler haben zusammen 28 Mal draufgestanden und damit sind sie gar nicht so weit vorne. Sie sind einfach im Mittelfeld der Liga. Weißt du, wer die Liga anführt mit Injury List Times?
Nee, weiß ich leider nicht.
Weißt du nicht? Okay. Es sind die Cincinnati Reds.
Oh.
45 Mal standen Spieler dort auf der Injury List. Danach die Angels 42, Überraschung. Und am wenigsten auf der Injury List hatten tatsächlich die Houston Astros mit 14 Mal, wo Spieler auf der Liste standen, in Anführungsstrichen nur. Wie gesagt, bei den Mets waren es 25 Spieler, die 28 Mal drauf standen. Davon sind anscheinend ein guter Teil überhaupt nicht verletzt gewesen. Das bedeutet, hier ist die MLB in eine Investigation gegangen und beleuchtet das. Im Zuge dessen hat Billy Epler gesagt, okay, ich trete als General Manager der Mets zurück. Frage an dich. Smoke and Mirrors, einfach die Gelegenheit genutzt, zurückzutreten, oder hat es wirklich was mit der Untersuchung zu tun?
Also so wie man das von den Mets hört, würde ich sagen, das hat was mit der Untersuchung zu tun, denn der Besitzer hat schon recht deutlich gesagt, dass er dass er mit Billy Eppler weitermachen will.
Ja, ja. Aber vielleicht hatte Billy Eppler keine Lust mehr.
Jetzt wäre eben die Frage, ist er vielleicht nicht, weil ich meine, die Mets sind wirklich schlecht gewesen in diesem Jahr und man vielleicht ist er damit nicht zufrieden, wie es jetzt weitergehen soll und hat dann gedacht, okay, wenn ich dann schon eine Ermittlung gegen mich habe, dann nehme ich gleich meinen Hut und muss das nicht hier noch weiter ertragen. Bin sehr gespannt, ob er irgendwann woanders auftaucht.
Ja, das alles kommt in einer Zeit des Umbruchs, möchte ich es mal nennen, für die New York Mets, die ja erst Anfang der Woche David Stearns als President of Baseball Operations vorgestellt haben. David Stearns, der aus Milwaukee gekommen ist und einfach eine, ja, man kann schon sagen, eine sehr große Überraschung war als Wahl für die New York Mets. Es ist alles ein bisschen fluide im Moment bei den Mets. Ich weiß nicht, ob Steve Cohen sich das wirklich so vorgestellt hat. Billy Eppler hat dann auch gesagt, Zitat, I wanted David to have a clean slate and that meant me stepping down. Das bedeutet, er hat gesagt, yo, jetzt kommt David Stearns, da muss ich mich nicht in den Vordergrund drängeln. Hier, David, das sind deine New York Mets.
Ich habe hier mal was vorbereitet.
Ich bin raus.
Ja.
Es hat nicht alles geklappt, aber wir haben uns Mühe gegeben.
Und ich habe dir auch was übrig gelassen, auf dem man sehr gut aufbauen kann. Ja. Eine Payroll, die so leicht über die Luxury Tax die nächsten Jahre sein wird. Ja. Der Spitzenpitcher kommt irgendwann vielleicht wieder und mit der Closer und ja, viel Spaß. Ich bin dann mal weg.
Ja, Buck Showalter ist auch nicht mehr da.
Aber auch das, ne?
Ja.
Es passt zu dieser Saison und dass es jetzt mit Billy Eppler wieder jemand getroffen hat, das ist schon, ich glaube, da muss noch viel mehr passieren, dass die wieder wirklich relevant werden derzeit. Also ich bin auch gespannt, wen sie dann dementsprechend jetzt alles da holen. Sowieso bei anderen Teams ja auch. Es gab ja noch mehr Trainerentlassungen oder Manager, die zurückgetreten sind. Also das Offseason wird auf jeden Fall nicht langweilig, tätig mal so sagen.
Nee, absolut. Vor allen Dingen, du musst ja überlegen, mit welchen Ambitionen die Mets in die Saison gegangen sind. Ne, die höchste Payroll in der MLB World Series im Prinzip fest im Blick. Also es war ja fast eine World Series or Bust Saison und man kann unter das Bust zwei große Adding-Striche machen, ne? Also das ist praktisch die Definition von Bust, die wir hier sehen bei den Mets. Und 75-87 am Ende, Vierter in der National League East, 29 Spiele hinter Atlanta. Herzlichen Glückwunsch.
Ja, jetzt mit Atlanta ist schwierig, sich zu vergleichen in diesem Jahr, sage ich mal.
Gehen ja zurück.
Gut sind. Genau, aber sie sind eben auch 9 Spieler aus dem Wildcard-Rennen.
Absolut, ja, 9.
Und das klingt jetzt nicht so viel, aber für die Ansprüche, doch, und wenn man überlegt, wer danach kommt, dann kommen die Cardinals, Nationals und Rockies. Das heißt, da ist der Bodensatz der National League genannt mit den Mets zusammen und das ist schon krass.
Tatsächlich. Gut. Also das war auf jeden Fall die Meldung und wir haben ja vor, so ein bisschen ein Recap zu machen, vielleicht mit unseren persönlichen Highlights und Lowlights aus der Regular Season, bevor wir dann in die Tagesaktualität kommen. Und wenn wir jetzt gerade bei den Mets sind, Florian, ich glaube, dann müssen wir konstatieren, die New York Mets sind wahrscheinlich die größte Enttäuschung im gesamten Baseball dieses Jahr, oder nicht? Siehst du das anders? Würdest du abschwächen und würdest du sagen, eine der größten Enttäuschungen?
Nein, die größte Enttäuschung würde ich, und das sagt Andreas genauso, der kann ja nur heute nicht da sein, hat uns aber auch seine Enttäuschung mit, das sagt Andreas genauso. Er hat dann auch noch die Cardinals mit dabei, was ich auch unterstreichen würde, aber selbst da glaube ich, die heben sich davon nochmal wahnsinnig ab, denn was war das für ein Bohai, was war das für ein ja, oder mit welchen Vorschusslorbeeren ist dieses Team in die Saison und dann hast du noch nicht mal einen positiven Rekord, du bist nicht ansatzweise in der Nähe der Playoffs. Du hast ein Run-Differential von minus 12 bei den Leuten. Das ist einfach alles nicht gut.
Du hast 230 Runs weniger gescored als die Braves.
Ja.
230 ja. weniger. Wahnsinn. Ich glaube tatsächlich, dass die New York Mets der Bass der Saison waren. Also wirklich die Enttäuschung aus der gesamten MLB und wie ihr, liebe Hörer, jetzt gehört habt, wir sind uns da alle einig, Andreas hat ein wütendes Pamphlet gegen die Mets geschrieben. Ja. Die Mets haben den größten Trümmerhaufen hinterlassen, als teuerstes Team ever angetreten, war am Ende nur noch ein zerstrittenes Etwas vorhanden, Buck Showalter musste gehen, General Manager Billy Epler schon wieder weg, jetzt schon der Hinweis, dass man wohl erst wieder 2026 so oder so angreifen will und dann ein Witz in Kapitänchen.
Genau. Ich kann mir bei so, der ist ja sehr krank, furchtbar, furchtbar krank. Aber das hat er mit absolutem roten Kopf.
Absolut, nicht absolut. Sehr wütend, wahrscheinlich sogar aufrecht sitzend.
Ja.
Ich kann mir das auch sehr gut vorstellen. Wie eine
Katze ist verängstigt.
Ich wollte gerade sagen, mit angelegten Ohren ist die Katze sehr leise vom Sofa geschlichen, als Andreas das geschrieben hat. Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber er hat ja recht. Und der Hinweis, wir haben jetzt die 2023er Saison hinter uns. 24 und 25 werden Build-Up-Seasons, damit wir 26 wieder angreifen können. Alter Verwalter, in New York.
Jetzt machen wir es mal richtig. aber das es passt so zu den Mets.
Weiß ich nicht.
Irgendwie scheint es ja sowas zu sein, dass es, ne, all bad things happens to the Mets. Also irgendwie, ich meine, du hattest vorher die Besitzer, die nichts ausgegeben haben, wo die einen Sparkurs gefahren haben, obwohl du in der größten Metropole der Welt bist. Jetzt geben sie eine Tonne Geld aus und es haut alles nicht hin. Ich meine, wenn Francisco Lindor zu, Kevin Pillar, glaube ich, ne? Nee, zu Tommy Pham sagt, du hast mir wieder beigebracht, wie ich Baseball zu arbeiten habe. Tommy Pham ist ja zu den Diamondbacks gegangen. Dann, ich meine, das ist Francisco Lindor. Das ist jetzt hier nicht irgendein Ersatzspieler, sondern das ist das Gesicht dieser Franchise. Wenn der sagt, oh, lieber Tommy Pham, du hast es gemacht, dass ich wieder Baseball arbeite, dann ist da einfach alles kaputt. Und eigentlich müssen sie einmal mit dem Besen durch. Und dann passt so ein Rebuild, dann wirklich alles weg, was jetzt da ist und ganz von vorne anfangen. Und nur das wird auch wieder nicht klappen. Wir kennen doch die Mets.
Ja, ich finde so ein bisschen sinnbildlich für die Saison der Mets ist die Saison von Pete Alonso. Du siehst, dass da unglaubliches Talent an der First Base steht. Du siehst, dass er auch lichte Momente haben kann. Aber insgesamt war die Saison so inkonstant, eigentlich tatsächlich sogar schlecht, ein 217er Average. So, ich weiß nicht, leidenschaftslos, kann man das so sagen, oder ist das zu hart? Es war auf jeden Fall eine furchtbare Saison, sowohl für die Mets als auch meines Erachtens für Pete Alonso. Und dann guckt man sich die Stats an und dann sieht man, ach, guck mal, aber Pete Alonso war der Typ, der die meisten Home Runs geschlagen hat und der Typ, der die meisten RBIs reingebracht hat mit einem 217er Average.
Ja.
Sagt schon eine Menge, ne?
Ja, und auch die, dass jetzt eben die ersten, also bei Pete Alonso die ersten Gerüchte aufkommen, ob er nicht vielleicht nächstes, ob er nächstes Jahr noch dabei ist, sagt eben auch einiges, finde ich. Na, du hast schon jemanden, für den die Leute ins Stadion kommen, und da gibt es Gerüchte, dass er eben nicht mehr dabei sein wird. Hm. Und das tut denen nicht gut, weil sie brauchen so jemanden wie Pete Alonso, dass die Leute ins Stadion kommen. Und na, er hatte die erste Arbitration. Das heißt, ne, auch das ist schwierig jetzt für alle. Und erst 2025 wird er Free Agent. Und daher, also, aber wie Andreas gesagt hat, es ist ein Witz in diesem Jahr. Es ist ein absoluter Witz und unerträglich eigentlich, finde ich.
Was würdest du aus der National League noch als persönlichen Flop einordnen? Die Cardinals wahrscheinlich schon.
Genau. Wie Andreas ja auch. Und ja. Ich nehme noch die Padres. Die Padres haben zwar am Ende noch ein bisschen aufgedreht, aber mit dem Kader eine 82-80 Saison zu haben, es tauchen jetzt Gerüchte auf, dass Juan Soto getradet werden soll zu Clubs, denen wir sehr nahe stehen. Also die Red Sox und Giants sind da wohl genannt worden. Das passt alles nicht. Vielleicht ist es der richtige Weg, ihn zu traden. Denn im Grunde sind die Padres ein Team, das hat eine Run Differential von plus 100, 104. Die sind ein Team, was den Dodgers eigentlich gehörig auf die Füße treten müsste. Und sie tun es nicht. Und deswegen würde ich dir damit reinnehmen.
Ja, ich gehe mit. Die Sache ist, für mich haben sich die Cardinals mit den letzten 6 Wochen so ein bisschen aus dem totalen Clusterfuck rausgerettet. Sie haben es tatsächlich ja nochmal geschafft, das Wildcard-Rennen spannend zu machen. Am Ende fehlen 2 Spiele auf die Wildcard. Mhm. Also die letzten 5 bis 6 Wochen, fand ich, hat man Potenzial gesehen bei den Cardinals und bei den Padres. Und von daher sind sie bei mir nicht mehr ganz der Clusterfuck, der vielleicht in den ersten Wochen da war, weil sie waren im Prinzip fast schon wie die Mets.
Mhm.
Ja, und das haben sie so ein bisschen geschafft, dass
sie haben dich ein bisschen wieder freundlich gestimmt.
Ja, tatsächlich.
Ne? Also das ist ja auch was, ne? Ganz ehrlich. Es klingt total schwer, aber ganz anderen, einem viel positiveren Gefühl jetzt in die nächste Saison. Na, natürlich war die Saison nicht gut. Aber das, was bei den Mets los ist, du tradest die beiden Pitcher weg, die du vor der Saison mit großem Tamtam geholt hast. Es wird durch einen Spieler, der von dir weggeht, klar, dass da nicht alle 100% geben. So, und bei den Padres sieht es anders aus. Ich glaube, da fehlen nur Kleinigkeiten, ne? Weil die Padres zum Beispiel haben mir sehr gut auf der Pitching-Seite gefallen. Na, das heißt, du siehst, dass da Fortschritte gemacht worden sind in den letzten Jahren, die vielleicht noch nicht rund sind. Und da fehlen noch Kleinigkeiten, um nächstes Jahr dann richtig anzugreifen. Und und bei den Mets ist nichts da, wie du selber gesagt hast. Rebuild, 2026 greifen wir an. Entschuldige bitte.
Hast du da die Zeit für? Ich bleib nochmal dabei in New York.
Nein.
Ich wollte gerade sagen.
Nein, natürlich nicht. Das ist ein Horror, wenn du das machst. Also und vor allen Dingen, wir kennen ja die Mets-Fans sind jetzt nicht wie die Phillies, aber stell dir mal vor, die Phillies würden sowas machen, dann würden die würden das Stadion abbrennen und alle würden sagen, ja, zu Recht. Und ich glaube, die Mets-Fans sind einfach nichts Besseres gewohnt, so nach dem Motto. Also,
meinst du, sie sind so genügsam, dass das für sie in Ordnung geht?
Ja, die setzen sich wieder ins Stadion und sagen, ja, es ist doch wie immer.
Aha.
Und so, bei den Padres auch eine tolle Meldung übrigens, dass Bob Melvin bleiben wird.
Ja.
Der Manager. Das hätte ich nicht erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Nein, weil es lockt einen Job in einer anderen Stadt. Also er war mit auf der Liste der Kandidaten für die Giants. Und ich kann verstehen, dass er in San Diego bleibt. Aber wenn du nachgefragt wirst, denkst du vielleicht auch noch zweimal nach, tue ich mir das hier noch an? Ist das wirklich so positiv, wie alle denken? Und ja, also alleine diese Nachricht hat mir auch gesagt, dass die Padres im nächsten Jahr definitiv ein Team sind, auf das man ganz besonders schauen muss.
Ja, gut. Das sagen wir ja jetzt schon seit ein paar Jahren. Und so richtig funktioniert hat's halt leider Gottes nicht für die
Padres. Kannst du dich erinnern, ich glaube vor 2 Jahren warst du bei Sportradio 360 und hast über Baseball geredet und hast die Padres gelohnt und der Jens hat gesagt, nee, das höre ich mir nicht mehr an, die sollen erstmal zeigen, was sie können und er hat damit recht gehabt. Ja,
so ist das, so ist das manchmal.
Das bleibt immer in meinem Ohr, dieses, hey, wir freuen uns für die, die haben tolle Sachen beisammen und dann, ja, genau,
kommt's. Das bleibt für immer in deinem Ohr?
Leider ja.
Ja, dann... Vielen Dank dafür. Hi, oh, bye. Gut. Wenn wir in der National League sind, sollen wir dann auch mal kurz unsere persönlichen Highlights vielleicht herausstellen.
Ja, sehr gerne.
Wer war für dich so ein Highlight-Team in der National League dieses Jahr?
Ich war positiv auf die Saison eingestellt der Diamondbacks. Die hattest du in der Vorschau ja sehr positiv dargestellt. Mhm. Und sie haben meine Erwartung übertroffen. Also ich würde sagen, die Diamondbacks sind für mich eine noch größere Überraschung als die Marlins, die Andreas zum Beispiel gewählt hat. Können wir gleich noch zukommen. Aber ich finde, die Diamondbacks haben in dieser Saison gezeigt, dass es auch einen Weg gibt, im Baseball erfolgreich zu sein, der eben anders ist als alle anderen, weil es ist ja kein absoluter Rebuild da gewesen die letzten Jahre. Es ist ja kein, du hast ja irgendwie kein ständig nur durch Trades oder so. Das ist so eine coole Mischung zwischen, wir haben was, wir holen uns Rookies. Ich meine, ne, Rookie of the Year ist Corbin Carroll, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Und ich fand, das ist überraschender noch als die Leistung der Marlins.
Okay, ja, gehe ich mit. Also für mich sind die Diamondbacks auch eine der großen Überraschungen, eine der großen positiven Überraschungen, weil es meine Prediction halt tatsächlich nicht zerschlagen hat. Das ist ja schon mal die größte Überraschung.
Das ist ja gut.
Dass ich mit irgendwas am Anfang der Saison richtig lag. Von daher Überraschung, Überraschung. Aber sie haben halt auch wirklich Spaß gemacht.
Ja.
Na, die Diamondbacks haben im Prinzip das gespielt, was sie können und das aber konstant. Es hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht. Die Marlins auch. Für mich sind auch die Phillies eine große Überraschung, dass sie es wirklich konstant durchgezogen haben, auf 90 Siege zu kommen am Ende, habe ich ihnen nicht zugetraut. Dass sie positiv sind und dass es vielleicht ein Improvement nochmal geben kann. Ja, aber dass sie es tatsächlich so durchziehen und ihre letzte Saison so eindrucksvoll bestätigen können, habe ich ihnen nicht zugetraut. Hut ab vor den Phillies.
Ja, das stimmt.
Sehr, sehr stark.
Gebe ich dir vollkommen recht.
Ich sorge jetzt noch für ein bisschen Schleimerei im Hause Neumann. Die Cubs sind eine positive Überraschung. Die Cubs haben für mich eine bessere Saison gespielt, als ich sie erwartet habe. Auch wenn ihnen am Ende dann ganz knapp die Luft ausgegangen ist. Trotzdem ist es für mich eine positive Saison für die Cubs. Habe ich ihnen
kann
so
ich,
nicht
zugetraut. Kann ich unterschreiben. Kann ich wirklich unterschreiben. Und auch das zu den Marlins nochmal. Bei den Marlins finde ich eben diesen Weg, den Kim New da gegangen ist. Ne? Kim, die erste GM im Baseball, ja. Frau als GM im Baseball, worüber sich nicht lustig gemacht wurde, aber wo tatsächlich
ja, es ist halt so diese Skepsis, ne? Diese, genau, oh mein genau. Gott, da kommt jetzt eine Frau.
Und das die schon mal gezeigt hat. Und vor allen Dingen, ich finde diesen Fokus auf das Pitching ist eben eine Idee, wie du es angehen kannst. Ne? Also du musst nicht auf, so wie, ich meine, die Braves sind auf allen Feldern gut, also überall, egal wo. Aber hier haben sie gesagt, hey, wir entwickeln Pitcher und haben das echt gut hingekriegt. Und bei den Phillies, wie du gesagt hast, diese Konstanz und Bryce Harper ist einer der Top 5 MLB Baseballspieler des Jahres. Der ist, ich glaube, der hat diesem Team auch nochmal was gegeben. Und ich meine, der Playoff Run letztes Jahr haben wir ja alle mitbekommen und die haben die Chance auch in diesem Jahr Atlanta oder die Dodgers zu ärgern. Ganz tolle Saison, absolut.
Ja. Wenn wir bei individueller Klasse sind, wer ist dein MVP in der National League?
Ronald Acuña Jr.
Ja,
ohne Diskussion, auch wenn Mookie Betts eine Mega-Saison hat, aber sorry, das ist, ich meine, der hat einen Club aufgemacht, der hat drei Clubs aufgemacht. Den 40-50 Club, den 40-60 Club und den 40-70 Club, ja. Und da ist er komplett alleine.
Kannst du das für unsere Hörer, die jetzt gerade nicht wissen, wovon du redest, ja, kurz erklären?
Genau, also es gibt diesen berühmten 30-30 Club, also 30-30, das heißt 30 Home Runs, 30 Stolen Bases, das haben
in einer
einige Spieler geschafft. In einer Saison. Und den 40-40 Club, 40 Stolen Bases, 40 Home Runs, der ist sehr exklusiv. Mit Ronald Acuña Jr. haben das nur 5 Spieler in der Geschichte der MLB geschafft. Ronald Acuña Jr. hat dieses Jahr 40 Home Runs geschlagen und 73 waren es, glaube ich, Bases gestohlen. Das heißt, er hat noch 3 weitere Clubs gegründet, in denen er jetzt alleine rumhängen kann. 40-50, 40-60, 40-70. Und einen Spieler zu haben, der die Geschwindigkeit hat, der so gefährlich zwischen den Bases ist, dazu auch noch mehr als 30 Home Runs schlägt, das ist eine Seltenheit und er ist das und er ist einfach. Er fieldet auch noch gut, also da ist nicht nochmal eine Schwäche zu finden. Das ist für mich der MVP. Als zweites muss man auch Mookie Betts nennen. Also wer so eine Saison hinlegt und er wird nicht jünger, er hilft im Infield aus, obwohl er eigentlich ein Outfielder ist. Auch da ist nicht nur eine honorable Mention, sondern einfach, der hat es genauso verdient, sollte er es werden.
Ja, also für mich ist es auch Ronald Acuña Jr. Ich finde, er ist vom Gesamtpaket her wirklich der Spieler, der dieses Jahr diesem Jahr seinen Stempel aufgedrückt hat. Ich weiß nicht, ob wir dieses Jahr einen besseren Spieler gesehen haben. Und ganz ehrlich, das schließt auch Shohei Ohtani mit ein. Ist ein bisschen unfair, weil Ohtani natürlich am Ende nicht mehr dieses Einhorn sein konnte aufgrund der Verletzung. Aber wenn ich mir jetzt aussuchen kann, nehme ich Ronald Acuña Jr. oder nehme ich Shohei Ohtani, weiß ich nicht, ob ich Ohtani nehme. Ich bin mir noch nicht sicher. Wahrscheinlich schon, weil ich halt die Hoffnung habe, dass er wieder zurückpitcht.
Dass du überlegst.
Ja, genau. Ich würde wahrscheinlich so leicht Richtung Ohtani tendieren. Aber
Ronald, gut, dass Andreas heute nicht da ist. Ich glaube, der würde.
Deswegen nutze ich ja die Gelegenheit, das so jetzt zu sagen. Wahrscheinlich wird er jetzt gerade sehr, sehr wütend, wenn er das hört. Andreas.
Und die Katze, ruhig, die arme Katze.
Ruhig. Wie gesagt, ich würde leicht Richtung Ohtani tendieren und wenn es dann am Ende dazu kommt, wahrscheinlich auch zu ihm gehen, aber es ist knapp. Es ist wirklich knapp. Ja. Was für ein Spieler. 217 Hits in der Regular Season. 217 Hits, du hast schon gesagt, 73 Stolen Bases. Eine unglaubliche Maschine.
Ja, ich habe ihn ja live gesehen und das war ein Erlebnis. Also ernsthaft, da habe ich mich so wahnsinnig drauf gefreut und das war etwas, das werde ich in meinem Leben mitnehmen weiter. Das war toll.
Kann ich mir vorstellen.
Rate mal, wie viele Spieler die Braves in ihrer Lineup hatten, die mehr als 15 Home Runs gespielt haben, wenn du die erste 9 nimmst, die mehr als 15 Home Runs geschlagen haben.
Boah, da lass mal überlegen. Ich versuche mal so ein bisschen durchzugehen. Also erste 9, tatsächlich mehr als 15. Ozzy Albies. 1, 2. Ich sage 5. Ozzy Albies, bitte?
Alle.
Ernsthaft?
Alle 9. Die wenigsten Home Runs haben Orlando Arcia mit 17 und Michael Harris, der Dritte, mit 18.
Ich wollte gerade sagen, alle. Der Centerfielder.
Die anderen haben sogar alle über 20.
Alter.
Hast du in deinem Team
Austin Riley? Wie viel hat denn Austin Riley?
37.
Ja. Wie viel hat Ozzy Albies?
33 Alves, Matt Olson 54, Marcell Ozuna 40 Home Runs. Ich würde mit Kusshand 40 Home Runs nehmen.
Gut, aber Marcell Ozuna ist auch DH, der muss.
Ja, gut. Sean Murphy, der Catcher, 21 Home Runs. Auf der Catching Position haben die Atlanta Braves mit Travis d'Arnaud zusammen 32 Home Runs bekommen. Wollen wir das mal bei den Red Sox gucken?
Nee. Oder wollen wir das lieber lassen? Nein, 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 nein.
Es ist, und das Interessante ist, Ronald Acuna sticht nochmal raus. Mhm. Das meine ich mit dem, der ist der beste Baseballspieler in der National League. Er sticht da sowas von heraus. Und deswegen auch der MVP.
Ich gehe mit. Also, das waren so ein bisschen unsere Tops und Flops aus der National League. Und das Gleiche versuchen wir jetzt auch mal mit der American League hinzubekommen. Soll man direkt in New York bleiben, Flo? wenn wir in die American League gehen,
müssen wir, oder?
Also für mich sind die Yankees. Sagen wir es mal so, wenn ich neutral wäre, was ich nicht bin, wo ich auch absolut zustehe, dass ich keine Liebe für die Yankees habe, aber wenn ich neutral wäre, dann sind die Yankees immer noch das größte Failed-Team, fast schon des Jahrzehnts, was da an Mitteln aufgewendet wird und an Ertrag rauskommt, das steht ja in keinem Verhältnis. Das ist ja Wahnsinn. Und ganz ehrlich, da muss im Front Office einfach mal ein sehr, sehr großer Kercher besorgt werden, der da mal durchgeht. Das ist ja Wahnsinn, was da an Nichtleistung abgerufen wird teilweise. Die Yankees sind 19 Spiele hinter den Baltimore Orioles zurück, sind gerade mal so positiv, 82 und 80 haben die Playoffs verpasst und sie sind
7 Spiele aus dem Wildcard-Rennen raus.
Ist ja noch eine krassere Wahnsinn. Zeit.
7 Spiele aus dem Wildcard-Rennen, obwohl es 3 Plätze gibt. Und das
und unter den Voraussetzungen, wie sie vor der Saison waren, sind sie tatsächlich für mich noch eine größere Enttäuschung als die Angels, die einfach auf der Liste der Enttäuschung jedes Jahr draufstehen. Die Angels sind
einfach, ne?
Weißt du, was die Angels sind? Die Angels sind wie ein Weihnachtsgeschenk, das in einer fremden Verpackung geliefert wird. Ein Pullover in einer PlayStation-Verpackung. Du machst das Geschenk auf und da ist ein PlayStation-Karton und du rastest komplett aus als Kind und dann sagt die Mama, nee, ruhig, mach erstmal auf, liegt da ein Pullover drin und sie sagt, ja, das war, weil ich hatte keinen anderen Karton mehr.
Wir können uns keine Kartons leisten und ich musste mir das von dem Nachbarn. Übrigens, ne, Petro von nebenan hat jetzt die PlayStation, kannst du mal rübergehen.
Das ist, sie versprechen uns jedes Jahr, dass wir dieses Jahr Mike Trout und Shohei Ohtani endlich mal länger sehen als bis Ende September. Und jedes Jahr brechen sie ein, egal ob am Anfang, in der Mitte oder am Ende, irgendwann kommt ein Einbruch, der nicht mehr aufgefangen wird. Werden kann. Und dieser Einbruch.
Lass uns aber nochmal zurück zu den Yankees kommen.
Ja, Entschuldigung.
Nur einmal so.
Entschuldigung.
Ja, du hast recht. Jedes Jahr sind die Angels eine Enttäuschung. Genau das ist auch was sie unbedingt angehen müssen. Wir haben sie gelobt in diesem Jahr, dass sie es versucht haben. Dabei bleibe ich auch. Sie haben alles versucht und es hat leider nicht geklappt. Das kann man ihnen hoch anrechnen. Aber lass uns nochmal über die Shitshow der Yankees reden, weil das ist ernsthaft. Sorry. Also, ich meine, Aaron Judge hat letztes Jahr den Home-Run-Rekord gebrochen. Was hat man alles erwartet dann von diesem Team? Und es ist nichts dabei rumgekommen. Ne? Nichts.
Ja.
Und das finde ich, also ich bleibe auch dabei, Andreas hat die Chicago White Sox genommen, was man auch gut nehmen kann, weil diese Franchise scheint auch komplett kaputt zu sein. Aber in New York hast du gesagt, der Kercher reicht nicht. Die müssen eigentlich alles einmal abreißen und neu bauen, weil das ist, das stimmt es insgesamt nicht. Aaron Judge hat sich geäußert und hat meine Idee, warum es nicht läuft, sogar mal zu Wort gebracht, indem er gesagt hat, hey, ihr denken zu viele Leute nur an sich und geben sich mit dem zufrieden, was wir haben. So kannst du keine Spiele gewinnen. Und ich finde, das ist entlarvend. Also, und deswegen, ja, ich würde auch die Yankees als allergrößte Enttäuschung nehmen. Ja. Sogar MLB-weit. Selbst noch enttäuschender als
nein. Nein, 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 nein. Nein. Also für mich Yankees und Mets, da setzt du die Yankees über die Mets, was Enttäuschung angeht? Nein. Okay. Also da gehe ich nicht mit. Die Mets sind der größere Bust als die Yankees.
Okay. Okay, ja, bin ich.
Also, die Yankees waren zwar, sind da oben mit dabei, ja, aber an den Mets geht meines Erachtens kein Weg vorbei. Nee. Ja. Aber gut, wir leben ja in einem freien Land, du kannst ja deine eigene Meinung haben.
Ich meine, man hat es ja auch gesehen, am Ende wurden immer mehr Rookies eingesetzt. Ne? Also sie haben ja schon versucht, jetzt zu zeigen, hey, wie sieht die Zukunft aus?
Jo, weil sie.
Aber wir sind in New York.
Lesen halt wahrscheinlich ihre eigenen Medien.
Ja, und genau. Und es ist dieses, Herrgott nochmal, du kannst nicht alles an Aaron Boone festmachen. Das weiß ich.
Du kannst aber viel an ihm festmachen.
Du musst doch jetzt drüber nachdenken. Du musst über Cashman nachdenken. Irgendwas scheint nicht hinzuhauen, du holst dir die falschen Spieler. Ne? Dieser Harrison Bader Montgomery Trade wurde nochmal aufgewärmt. Jetzt, ich glaube, bei The Athletic war das. Sorry, was ist da bitte los gewesen? Wie kann das so passieren, dass Harrison Bader jetzt, also, dass der jetzt schon wieder weg ist? Das muss man sich mal bitte vorstellen. Was ist das für ein Wahnsinn, was die da gemacht haben?
Ja.
Und ja, es ist, genau. Und gut, White Sox hat ja, hat Andreas genannt, bin ich aber auch bei. Das ist auch übel, was dieses Jahr passiert ist. Muss man einfach so sagen.
Ja, das hatte ich jetzt so gar nicht auf dem Schirm, aber das stimmt natürlich. Die Chicago White Sox hatten auch keine gute Saison.
Nee.
Über 100 Niederlagen.
Ja.
Das ist tatsächlich ein bisschen viel. Ja, das stimmt. Kann man die viel. Athletics noch überhaupt nennen? Ich meine, sie haben am Ende wenigstens 50 Siege geschafft.
Muss man wahrscheinlich aber als nicht quasi die Spieler in die Schuld nehmen, sondern da würde ich sagen, da muss man ganz klar die Franchise in
die Schuld. Organisation, genau.
Ja. Die Organisation, ja. Das ist schon übel. Wirklich ernst gemeint übel.
Wie geht's da weiter? Geht's da überhaupt weiter?
Ich bin sehr gespannt. Also es deutet ja nun wirklich alles komplett darauf hin, dass es doch zu den nach Las Vegas gehen wird. Es ist ja noch nicht 100%ig alles unterschrieben.
Ja.
Rob Manfred hat gesagt, dass die MLB erst über nächste Schritte, wie sie sich weiter expandieren, nachdenken wird, wenn diese beiden Probleme gelöst sind, also das Stadionproblem der A's und das Stadionproblem der Rays. Für beides gibt es jetzt was, deswegen ich glaube, er wird darauf drängen, auch wenn das eigentlich nicht seine Aufgabe ist, meiner Meinung nach. Er wird darum drängen, dass die dann tatsächlich jetzt umziehen und dass dann der Plan auch eingehalten wird und sie in 3 Jahren aneinander spielen können. Es ist nicht schön. Also ich glaube, das wird auch nächstes Jahr, wird das nicht schön für die Oakland und auch für die MLB wird es immer ein Schandfleck, klingt jetzt zu viel, aber es wird immer so ein, es bleibt immer was hängen. Aufgrund des Vorgehens.
Es ist auch nicht gut für die MLB. Es ist nicht gut für Baseball, es ist nicht gut für die MLB.
Nee, aber überhaupt nicht.
Ich möchte noch eine Meldung, keine Meldung, sondern eine Bemerkung abgeben, wo wir bei Gewinnern und Verlierern sind. Und zwar für mich ist ein Gewinner der Saison, und zwar ein sehr, sehr großer Gewinner der Saison, tatsächlich die MLB selbst. Das Spiel ist durch die Regeländerung, durch die Pitch Clock, durch alles, was in der Offseason tatsächlich veranlasst worden ist, unglaublich viel attraktiver geworden. Ich finde, dass die MLB sehr, sehr viel richtig gemacht hat mit der, in Anführungsstrichen, Verjüngung des Spiels. Es gab ja am Anfang sehr, sehr viele Skeptiker, die gesagt haben, ja, das ist aber dann kein Baseball mehr, das ist nicht mehr das, was wir wollen, es ist nicht mehr dieses dieses National Pastime Feeling, so einfach, du gehst einen Nachmittag in den Ballpark und dann dauert der halt 4 Stunden. Das mag sein. Und es ist ja auch legitim zu sagen, boah, mir fehlt was, mir fehlt diese Ruhe, mir fehlt diese Losgelöstheit von Zeit. Alles legitim. Für mich als jemand, der Baseball 99% der Zeit am TV konsumiert, die MLB konsumieren muss, weil ich halt nicht die Möglichkeit habe, vor Ort zu sein, ist das Spiel einfach tatsächlich ein anderes, ein besseres und eine viel, viel größere Unterhaltung als in den letzten Jahren. Es gab in den letzten Jahren, guck mal, wie oft wir überlegt haben, hier das zäheste Stück Fleisch, da haben die Mets gegen die Marlins gespielt, 45 Innings, 1-0. So, nach 14 Stunden.
Ja.
Und mir gefällt's. Ich muss sagen, für mich ist die MLB ein großer Gewinner, und wenn man sich sowohl Einschaltquoten als auch Besucherzahlen in den USA anguckt, scheine ich damit nicht alleine zu sein.
Und genau das will ich damit nochmal unterstreichen. Ich habe nun selber in diesem Jahr 5 neue Stadien gesehen. Ich war also bei einigen Baseballspielen im Stadion selber. Und das macht noch viel mehr Spaß als davor, weil eben nicht 45 Stunden dabei draufgehen, sondern du kannst im Ballpark gehen und du wirst für die Zeit, wie du da bist, wirst du super unterhalten. Das Spiel, es ist auch nicht zu schnell. Also du hast immer noch die Chance, dir ein Bier zu holen, einen Hotdog zu holen, vielleicht mal ein Inning was zu essen. Das bleibt ja. Das ist genauso wie früher. Aber insgesamt hast du das Gefühl, du hast keine Längen mehr. Weißt du, was ich meine? Mhm. Es gibt nicht dieses, ach, jetzt werf doch endlich den Ball, Mensch. Sondern es hat diese Schnelligkeit bekommen, aber trotz allem den Charme, den Baseball hat, nie verloren. Es ist nicht TikTok geworden. Da hatte ich ein bisschen Angst vor, weißt du, dass es so dieses schnellige Bam, 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 komm hier, sondern es hat seine Momente, es hat seine Highlights. Und ich meine ganz ehrlich, die Zahlen hast du gesagt, Zuschauer, Einschaltquoten, die Leute zeigen ja auch, dass es richtig war. Und ich glaube, da hat, wie du gesagt, der größte Gewinner ist die MLB selber. Bin ich absolut bei dir.
Ja. Ich habe noch einen Verlierer für die gesamte MLB, das sind für mich die Umps. Zu viele blown calls dieses Jahr. Zu viele
22.000 waren es irgendwie, ne?
Zu viele Argumente für automated pitch zone, strike zone.
Ich
will nicht, dass das kommt, ernsthaft. Ich will nicht, dass das kommt.
Ich weiß, was du meinst, ich habe selber es bei mir in einigen Fällen gehabt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt ist Feierabend, das kann kein Strike, das kann er so nicht sehen. Und damit meine ich nicht so ein Randgebiet, sondern weit außerhalb, nachweislich weit außerhalb.
Bälle, die in Dreck fliegen halt, ne?
Und genau, und ja, also die Umpires standen ja auch in der Kritik in diesem Jahr wieder sehr häufig. Ich meine, wir hatten, ich weiß nicht, ob das jetzt ein Rekord war oder nicht, aber wir hatten sehr viele Manager, die getost worden sind. Gefühlt mehr als letztes Jahr. Und es deutet alles darauf hin, dass es für dieses Thema auch noch eine Regeländerung geben wird, meines Erachtens.
Wie soll die aussehen? Was glaubst du?
Ich denke mal, das wird sowas geben wie, ich kann, sowas wie eine Art der Challenge, ich kann gucken, ob es wirklich ein Ball oder ein Strike war mit Hilfe von Elektronik.
Weiß ich nicht, weil du damit dann natürlich wieder die Dynamik aus dem Spiel rausnimmst.
Exakt das. Boah, deswegen habe ich da auch am meisten Angst vor.
Ja.
Bin ich ganz bei dir. Ich habe da am meisten Angst vor, dass genau das passieren wird. Aber ich glaube, sie werden irgendwas in dieser Art machen. Leider.
Also weiß ich nicht. Ich möchte nicht, dass das irgendwann in Richtung Cricket geht, wo dann halt mit mit virtuell 3D irgendwie 360 Grad die Strike Zone befilmt wird und wo dann mit Schallwellen geprüft wird, ob der Ball am Schläger war zum Beispiel. Ja. Also das möchte ich nicht.
Nee, genau. Nee, ich glaube nicht. Aber es wird, und ich glaube, das wird wiederum etwas, da wird das was mit dem Spiel gemacht, was uns wahrscheinlich nicht so sehr gefallen wird, im Gegensatz zu den Regeländerungen jetzt. Aber ich glaube, da wird was kommen.
Es sind, deswegen sage ich ja, für mich Verlierer, weil die Amps einfach tatsächlich zu viele Calls falsch gemacht haben.
Mhm. Bin ich bei dir.
Und es waren halt so ein paar krass offensichtliche Dinge, die dann halt auch medial wirklich behandelt worden sind. Ne? So, wenn du mal, was weiß ich, einen miesen Tag hast und deine Strike Zone ist vielleicht ein bisschen kleiner oder ein bisschen größer, als sie in der Realität sein sollte und du wirklich konstant halt einfach ein paar Bälle falsch callst. Ja, drauf geschissen, passiert halt. Ne?
Ja.
Aber es gab halt ein paar Sachen, wo jeder dann gesagt hat, boah, das geht so nicht. Und da muss was passieren. Und ich meine, was soll passieren? Es geht ja im Prinzip nur in diese Richtung, Computer Strike Zone.
Mhm. Und wie gesagt, davor habe ich am
will ich nicht.
Genau. Also deswegen bin ich ganz bei dir. Ja, bin ich ganz bei dir, da wird's was geben und das wird uns wahrscheinlich nicht so gut gefallen, wie das, was jetzt passiert ist. Oder aber es wird vielleicht auch was bei den Amts passieren, mehr Schulung, mehr weiß ich nicht was, ne, dass vielleicht wieder das nicht so häufig vorkommt. Vielleicht kriegt der Amt auch einen Hinweis und gar kann nicht die Spieler oder Tripmanager da eingreifen können. Ne? Vielleicht ist es einfach es gibt ein Geräusch, wenn der Computer meint, es war ein Strike zum Beispiel. Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist gar nicht, dass du es als Zuschauer gar nicht siehst, sondern nur der Ump. Aber vor allem, es ist ja kontrovers. Also sie haben ja festgestellt, dass die Strike Zone, die sie jetzt getestet haben, dass das in Teilen nicht funktioniert, weil sie nicht so dynamisch zu ermitteln ist. Ne? Du hast ja deine Strike, die Strike Zone jedes Batters kann ja, obwohl sie die gleiche Größe haben, komplett anders sein. Und genau da müssen sie auch noch dran arbeiten. Deswegen wird es nicht nächstes Jahr kommen. Also hoffe ich jedenfalls, dass es nicht nächstes Jahr kommt. Ja, es bleibt aber spannend,
sagen wir mal so. Okay. Gut, dann würde ich sagen, wir gehen mal in so eine kleine Überleitung in Richtung Tagesaktualität. Florian, wenn du jetzt mit den Ergebnissen der Wildcard-Woche, mit den Ergebnissen der Wildcard-Sweep-Woche die Saison der Tampa Bay Rays benoten würdest, ist es eine verlorene Saison? Ist es ein Bust oder kann man trotzdem sagen 99 Siege in der Regular Season, aber dann in der ersten Wildcard Runde rausgeflogen? Ja gut, für Tampa Bay ist es immer noch in Ordnung. Ich bin ganz ehrlich, ich sage nach dem Start in die Saison, ich würde der Saison der Tampa Bay Rays höchstens noch eine 3- geben.
Ja, nicht mehr viel sowas mehr. In der Art habe ich jetzt gedacht, genau. Also du musst immer, also im Baseball wird ja gerne getrennt zwischen Regular Season und Playoffs. Ne? Du musst, wenn du 162 Spiele hast, erstmal das schaffen, was die Tampa Bay Rays geschafft haben. Ja, bin ich der Meinung, fast 100 Siege wieder, das ist eine super Leistung und würde dafür eine 1 vergeben wollen.
Was für ein April, was für ein Mai.
Na, genau, so. Wenn du dann aber die Playoffs dagegen rechnest, ist das Setzen 6. Das ist eine Nichtleistung. Und daraus ergibt sich für mich, dass sie sogar eher eine 4+ kriegen, sozusagen, als Schulnote für die gesamte Saison, denn 11-1, sag ich nur. Also 1-11 haben sie insgesamt verloren.
Tatsächlich chancenlos gegen die Rangers.
Genau,
ne?
Genau.
Einfach das ist das. Chancenlos gegen die Rangers zu Hause, wenn auch nicht vor vielen Zuschauern.
Das letzte Heimspiel der Kansas City Royals hatte mehr Zuschauer als das entscheidende Spiel der Rays in den Playoffs.
Ja.
20.000 hatten die Royals, noch nicht mal 20.000 hatten die Rays.
Gib dir das mal.
Und ich habe jetzt einen Artikel darüber gelesen, es war ein Reporter von The Athletic, war unterwegs in the Trop, Tropicana Field, und hat mal mit den Leuten geredet und die haben auch nur den Kopf geschüttelt und haben gesagt, das gibt's doch nicht. Wir fahren immer rüber nach St. Petersburg und gucken uns Football und Eishockey an und was es da alles noch gibt. Und hier kommt keiner rüber. Es kommt keiner nach Tampa rüber. Nach St. Petersburg, so rum, entschuldige. Es kommt hier keiner hin. Und ja, und dann beschwert sich einer, dass die MLB das Spiel auf 15 Uhr nachmittags legt, wo ich dann sage, ja, aber es sind doch eh nur Rentner da. Dann haben doch alle Zeit. Also es ist, und auch
die das. Die MLB hat schon einen ziemlich guten Grund, ein Heimspiel von Tampa Bay auf den Nachmittag zu legen.
Genau.
So, und der FC Augsburg.
Ja, und mit das im Hintergrund ist das eine wahnsinnig große Enttäuschung.
Ja,
bin ich.
Lass uns mal kurz sportlich auf die Serie eingehen. Im ersten Spiel Tyler Glasnow von den Rays gegen Montgomery von den Rangers. Montgomery mit einem unfassbaren Outing über 7 Innings, kein Run zugelassen. Tyler Glasnow gerade 5 Innings geschafft, hat wie viele Runs hat er abgegeben? Hat er alle 4 abgegeben oder hat er nur 3 abgegeben? Ist egal. Auf jeden Fall war er gar nicht so unklar. Also ich kann nicht sagen, dass Tyler Glasnow schlecht war, aber Tyler Glasnow hatte halt das Pech, dass sein Fielding ihn auch komplett im Stich gelassen hat. Ne?
Die 4 Errors waren es?
Ja, 4. 4
oder was hatten sie?
4. Und zwar alle early.
Und so, das ist das, was mich so überrascht hat. Na, also ich habe jetzt nicht, dass mein Herz für die Rays schlägt, um Gottes Willen. Ich habe es den Rangers auch gegönnt. Ich finde es toll, dass sie weiter sind. Aber dass das so ohne Gegenwehr gefühlt. Weißt du, was ich meine? So komplett ohne Gegenwehr. Das habe ich nicht begriffen. Das habe ich nicht begriffen. Und ich bin auch sauer ein bisschen, muss ich ehrlich gestehen.
Warum?
Ich rage mich da gerade rein. Naja, weil ich habe Donnerstag kein Playoff-Baseball sehen können, weil die Tampa Bay Rays es nicht hinbekommen haben, mal ein Spiel zu gewinnen.
Ach so, verstehe.
Verstehst du? Das macht mich persönlich betroffen. Niemand hat so schwer wie ich.
Ja, doch der Bucky.
Ja, doch der Bucky immer, ja. Aber nee, es ist tatsächlich, ich kann mir das auch, kannst du dir das irgendwie erklären, dass es zu so einem Meltdown kommt, schon im ersten Spiel?
Erklären ist immer schwierig, aber ich glaube tatsächlich, dass zum Beispiel die fehlende Attendance was dazu beitragen kann. Mhm. Wenn du jetzt in ein Stadion kommst, es ist Playoffs, auch wenn es Wildcard ist, aber es ist Playoffs und du kommst in ein Stadion, was elektrisiert ist, nehmen wir Seattle oder nehmen wir ganz Philly. Viele nehmen wir von mir aus Minnesota, wenn es da abgeht halt, ne? Dann gehst du, glaube ich, anders in ein Spiel, als wenn du in so eine 80er Jahre Turnhalle mit einer gefühlten Luftfeuchtigkeit von 130.
Der Rasen ist stumpf.
Und da wird es ja auch drin riechen, Florian. Ne?
Vermutlich ja.
Allein vom Publikum her. Mhm. Und da sitzen dann halt 17.000 Leute in elektrischen, ja, du weißt, was ich meine.
Mit Wheelchairs.
Ja.
nee, nicht Wheelchairs, hier diese Wagen, ne?
Ja, ja. Mhm.
Die gibt es wirklich.
Ich weiß.
Es gibt dafür Abstellplätze.
Ich weiß.
Weil die Amerikaner nicht zu
mehr,
fett
nicht
sind.
Mehr laufen können.
Es, ja.
Gott, lass die Leute doch.
Ja, okay. Ja.
Das ist Wahnsinn. Ich glaube schon, dass das was mit dir machen kann. Und wenn du dann diese Selbstdynamik dir auferlegst und merkst, mein Gott, wir haben fast 100 Siege in der Regular Season. Wir waren eins der besten Teams in der gesamten MLB. Wir haben im Frühjahr und im Frühsommer alles vernichtet und hier kommen halt trotzdem einfach nur ein paar tausend Leute. Wofür mache ich den ganzen Mist denn?
Es wird ja nicht besser werden. Ne? Sie kriegen jetzt ein neues Stadion, das ist okay. Ich finde
hoffentlich ohne Dach.
Das kannst du da nicht machen. Die Leute gehen.
Weil es zu viel.
Zu warm.
Ah, okay. Zu warm.
Das geht nur die.
Ja, du hast recht. Ja.
Das ist zu warm. Miami hat das ja genau das gleiche Problem. Es ist auch natürlich der Regen, weil da unten regelt es halt regelmäßiger im Sommer, weil es ja fast tropisches Klima hat. Deswegen, also das wird wieder mit Dach sein. Ich guck mal gerade, die Tampa Bay Rays haben in der Saison, was haben sie denn an Errors gehabt? Da, 75 Errors sind damit im letzten Drittel, also sind auf der guten Seite der Statistik.
75 Errors ist ein Error jedes zweite Spiel, noch nicht mal.
Mhm. Die beiden Top-Teams kennen wir.
Also von unten oder von oben? Also von unten kenne ich es auf jeden Fall.
Genau, die Top-Teams sind die Diamondbacks und Rangers.
Ja.
Mit 56 Errors nur die Diamondbacks.
Ja.
Doppelt so viele haben zum Beispiel die San Francisco Giants mit 117.
Wie viele haben wir?
117. 102.
Ernsthaft?
Was ist das?
Wir haben weniger Errors als die Giants.
Ja.
Wow.
117 zu 102. Die Athletics haben noch 102. Wir sind also, ich würde nicht wow so laut schreiben, weil die Athletics sind mit 102, genau. Ihr seid so gut wie die Athletics, entschuldige bitte. Und die Tigers auch mit über 100, ne? Also, oder mit 100. Also es ist, und deswegen ja, aber gut. Die Rays sind raus. Ich freue mich für die Rangers, die haben auch eine tolle Saison gespielt und es wäre spannend, wenn es hier belohnt wäre.
Ne? Und am Ende hast du gesagt, wie es war, chancenlos.
Ja.
Auch tatsächlich, es gab ja so ein paar Kommentare, ich glaube besonders unter mein Video, weil ich ja die Rangers weitergetippt habe, wo dann gesagt wird, aber gegen das Pitching der Rays, boah, da wird schon schwierig. Also, was Montgomery und Eovaldi für die Rangers da gepitcht haben in der Wildcard, das war schon special. Ja. Nathan Eovaldi mit einem hervorragenden Outing, 8 Strikeouts in 6 2/3 Innings, hat zwar einen Run zugelassen, aber keinen Walk zum Beispiel.
Ja.
Und das ist auch etwas, was man vielleicht manchmal unterschätzt. Ein Walk bringt Leute auf Base. Das haben wir ja in Moneyball gelernt. Mhm. Ne? Nathan Eovaldi hat keinen zugelassen.
Exakt. So. Exakt. Das hilft deiner Defensive. Es steht keiner auf Base, um den du dich noch extra kümmern musst. Das hilft. Und ich finde also auch, wie klinisch es bei den Rangers jetzt gelaufen ist.
Tatsächlich.
Das fand ich eben so überraschend. Neben dem, wie enttäuschend wenig Gegenwehr es bei den Tampa Bay Rays gab. Aber wie klinisch dieses Team sich dadurch, und die haben einen großen Brocken aus dem Weg geschafft. Und das finde ich bemerkenswert.
Tatsächlich. Ja. Ich auch. Also, erste Serie für die Rangers, die dann jetzt am Samstag ihre Divisional Series gegen die Baltimore Orioles antreten müssen. Die Orioles haben wir vielleicht eben vergessen als positive Überraschung in der American League, oder?
Ja, das haben wir wirklich vergessen. Stimmt, aber ich glaube, dafür war das andere so negativ. Aber ja, Baltimore, ich war zweimal im Stadion. Es war, meine Frau und ich sind jetzt Baltimore Orioles Fanboys und Girls.
Natürlich. Selbstverständlich. Wenn die Cubs und die Giants raus sind, ne, dann gehen wir nach Baltimore.
Ja, ist eine tolles Stadion.
Ja.
Unfassbar. Und absolut positive Überraschung. Kann man nur so nennen. Und ich glaube, weil wir uns alle drei einig waren, haben wir es nicht gesagt.
Aber trotzdem, die Orioles mit einer überragenden Saison und auch für mich auch eine der größten Überraschungen, ehrlich gesagt.
Insgesamt, ja. Und auch die Serie jetzt Rangers gegen Orioles, das wird geil.
Habe ich auch Bock drauf. Bitte. Ja.
Total.
Habe ich Bock drauf.
Total.
Wird gut. Startet am Samstag um 19 Uhr. Sind die ersten.
Ja, sehr schön.
In der zweiten Wildcard-Runde in der American League sind ist das zweite Team aus der American League rausgeflogen, nämlich die Toronto Blue Jays, die gegen die Minnesota Twins verloren haben. Und das ist mein dunkler Fleck auf meiner Prediction. Florian. Ich stehe 3-1 in Wildcard Predictions, aber dass die Minnesota Twins die Blue Jays raushauen, das hatte ich nicht auf dem Zettel.
Nein.
Du auch nicht?
Nein. Nein, ich bin davon ausgegangen, dass es wie jedes Jahr sein wird, die Twins gehen in die Playoffs und verlieren ihre Spiele. Punkt. Und ich meine, sie haben nach 18 Spielen das erste Mal wieder ein Playoff-Spiel gewonnen. Dass es dann gleich 2 hintereinander ist, ist noch überraschender. Wie es passiert ist, ich meine, das letzte aus im Spiel, dieses Carlos Correa, dieser Pick an der 2, sorry, das ist einfach, da kann man nur Gutes sagen.
Ja, es wurde im Stadion auch wohlwollend aufgenommen.
Ja. Und ist für mich die größte Überraschung in dieser Wildcard-Runde, muss ich ehrlich gestehen. Ich habe die Blue Jays wie du auch viel weiter getippt in meinen weiteren Vorlauf, sogar fast bis ins, also die hätten sogar für mich die Chance gehabt, auch das National League Championship Spiel Game zu spielen, aber dass die so raus sind, tolle Leistung der Twins. Also kann man nichts,
absolut,
fällt mir nichts anderes sein.
Was sagst du zur Saison der Toronto Blue Jays, inklusive vielleicht Vlad Guerrero Jr.?
Ich will sie nicht als Enttäuschung sehen, dafür haben sie mir zu viele Spiele gewonnen. Mhm. Fangen wir mal damit an. Aber alles, was vom Aber ist, ist
wertlos.
Also die Saison war, die hatte nie für mich das Gefühl, da ist eine Mannschaft, die in der Lage ist, einen tiefen Playoff-Run zu haben während der Saison. Dennoch habe ich eigentlich, ich habe auch einen leichten Spot für die Blue Jays. Ne? Mit den Blue Jays bin ich mit Baseball groß geworden damals, als sie ihre World Series gewonnen haben. Das war das erste Mal, dass ich Baseball geguckt habe. Und das bleibt ja hängen irgendwie. Aber das
war das gegen die Braves nicht. Damals? War das gegen die 90er Jahre? Ja. Ich erinnere mich.
Und die waren ja, die hat man ja gehasst oder geliebt und ich war auf der anderen Seite.
Ich war auf der Braves-Seite.
Mhm. Viele in meinem Bekanntenkreis im Baseball-Umfeld sind seitdem Braves-Fans.
Ja, was ich meine.
Verständlich. Was für ein Team.
Ja, und vor allen Dingen der Chant zu Hause. Mit dem Tomahawk-Chop. Mhm. Oh, da war ich sehr empfänglich für früher.
Ja.
Muss ich ganz ehrlich gestehen.
Ja.
Das ist jetzt so,
und wenn man das nochmal zusammenfasst, insgesamt finde ich die Saison gut bis, also 2-3, so, weißt du, so in dem Bereich.
Mhm.
Ich bin ein bisschen von einigen Spielern enttäuscht, muss ich ehrlich sagen. Also ich hätte mir viel mehr von Bobby Shett erwartet in diesem Jahr, offensiv. Na, er hat einen Top-Average, 306, das ist alles cool. Aber ich habe gedacht, er macht noch einen Schritt weiter. Vlad Jr. hat für mich einen Schritt zurück gemacht.
Okay.
Warum auch immer. Vielleicht war er nicht hundertprozentig fit. Ich weiß es nicht.
Ja.
Ja, also so. Und dass eben jemand wie Matt Chapman so rausragt. Ja, cool. Aber da haben, also, ich weiß nicht. Also, Es holt mich nicht mehr ab, so sehr wie letztes Jahr. Und daher nur eine 2-3. Und dass die Twins weiterkommen, ist für mich schon die erste Märchenstory, muss ich ehrlich sagen. Also
ja.
Das ist Fairy Tale.
Also ich bin da tatsächlich auch bei dir und sage, das war etwas, ja, wo ich tatsächlich im Leben nicht mit gerechnet habe. Hence my prediction. Aber am Ende war es dann schon verdient, ne? Und ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, am Ende war es dann halt auch schon cool. Also diese Stimmung in Minnesota, das war schon relativ geil, ehrlich gesagt.
Exakt. Na, also man gönnt es den Twins auch mal, weil deren Saison würdest du wenn du dir das anguckst, würdest du sagen, ja, eine 3.
Ja, wahrscheinlich.
So, und das ist Quatsch. Na, es ist Quatsch. Die haben die Division gewonnen, auch wenn es eine schlechte Division ist. Und sie haben jetzt auch in den Playoffs gegen ein echt offensiv starkes Team gezeigt. Kinder, auch wir sind hier, wir gehören hierhin und ihr dürft gerne vor uns Angst haben.
Tatsächlich. Mhm. Ja. Sehe ich ein. Entschuldigung nach Minnesota. Weißt du, welchen Rekord Max Kepler im zweiten Spiel aufgestellt hat?
Nein, welchen Rekord hat Max
Kepler? Max Kepler war der erste Spieler in der Geschichte der MLB, der in den Playoffs aufgrund einer Pitch Clock Violation ausgestrikt wurde.
Ja.
Scheibenkleister. Oh, ja. Nein.
Mein Gott.
Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Sie werden für immer in den
Hör mal, er steht in den Büchern.
Ja, ja. Es wird unser Max Kepler sein.
Ja. Was hat er denn sonst so gebracht? Was hat er denn?
Kepler 1 von 4. Max Kepler hat eine, ich finde, Max Kepler hat eine prima zweite Saisonhälfte gespielt.
Ja, Hut ab.
Ne?
Aus dem Loch, in dem er war,
absolut,
kam er super raus.
Absolut. Also da hat er tatsächlich eine Menge am Boden wieder gut gemacht. Der Start war ja tatsächlich wirklich schwierig, sagen wir es mal so. Und Max Kepler hat da am Ende richtig gut performt und hat eine wirklich schöne Saisonhälfte gespielt. Ne? Also nach dem All-Star-Break hat Max Kepler viel richtig gemacht, ist am Ende rausgekommen auf einem 260er Average, 24 Home Runs, ja, 24 Home Runs, 66 RBIs und ein OPS von 816.
Ich nehme den.
Absolut.
Ich auch. Ich habe keinen Spieler in meinem Team, das ansatzweise Outfield an diese Zahlen kommt. Ne? Und ich meine, wenn er jetzt mal dieses Loch am Anfang der Saison, wenn er das nicht hat, dann hat er ja 280er Average vielleicht sogar. Weißt du, was ich meine? Der hat ja einfach in der zweiten Hälfte so viel aufgeholt.
Ja.
Und ist bei 60er gelandet, ne?
Ja.
Also, Strikeouts sind immer noch das Problem. 106 Strikeouts hat er gehabt.
Ja.
Da muss man dran arbeiten, aber das ist
davon hat er halt 74 gehabt, da war es der 3. Mai.
Mhm. Ja. Ja, aber eine tolle Saison und es freut mich auch für ihn und für die Twins, dass sie jetzt weitermachen dürfen, auch wenn es natürlich nicht einfacher wird, klar, aber das finde ich schon cool, dass die weitergekommen sind, das passt.
Die Serie gegen die Houston Astros startet auch am Samstag, ist dann das Spätspiel deutsche Zeit, 22.45 Uhr aus dem Minute Maid Park in Houston, Texas. Astros schon ein großer Favorit, ne?
Ja, also ich sehe auch wenig Chancen für die Twins vor dieser Serie. Ganz im Gegenteil zu der Orioles-Rangers-Serie. Ich glaube, dieses junge Team der Orioles wird Probleme in den Playoffs bekommen, weil sie noch nicht die Erfahrung haben wie andere Spieler, die bei den Rangers zum Beispiel unter Vertrag stehen. Aber spannend wird's bei beiden. Ich sehe aber hier, bei der Serie, aber die Spannung sehe ich nicht. Es könnte sogar ein Sweep werden, meiner Meinung nach. Von den Astros. Könnte sein, ne? Also würde mich nicht wundern, wenn
also ich finde, dass die Twins durch diesen Sweep, den sie jetzt selbst in der Wildcard-Runde hingelegt haben, gegen ein Team, was wahrscheinlich der Großteil von uns als Favorit behandelt hat, haben sie jetzt schon, ich meine, die können ja super locker in diese Serie reingehen. Was soll passieren? Ne, also sie haben ja keinen Druck mehr. Sie sind der Underdog und sie müssen erst auswärts antreten. Die werden super loose sein.
Ja,
bin ich mir sicher.
Glaube, haben, genau.
Und
genau.
das ist eine Chance.
Ja, absolut. Gibt's schon Probabilitäten in dieser Serie? Weiß man schon, wer gegeneinander werfen wird?
Nur, dass Justin Verlander für Houston starten wird. Minnesota ist
ja
noch
gut, der ist ja eh überbewertet, das wissen wir schon.
Ja, das war also Just Baseball Hörer wissen mehr auf jeden Fall.
Ja. Tobi, die Zeit in der allen Serien, ne? Ja, schade. Ja. Selbst die Dodgers? Nee, Kershaw. Oh, da freue ich mich auch drauf.
Oh, lass uns Predictions abgeben.
Ja, also Sweep der Houston Astros gegen die Minnesota Twins und die Orioles kommen in 5 Spielen durch.
Ich sag Astros in 5. Es wird eine super knappe Serie.
Geil. Hätte ich Bock drauf. Bin ich dabei.
Und Rangers in 4.
Kann passieren. Ist alles möglich, ja. Ich will halt
ich war gestern bei Sportradio und und habe die Astros in oder irgendeine Serie, ich weiß gar nicht mehr welche, habe ich in 6 getippt. weil ich gedacht habe, wir sind ja in einer 7er Serie. Und ich denke so, oh mein Gott, wie unangenehm. Weil Tom Häberlein dann meinte so, nee, in 5, es sind doch nur Best of 3. Und ich so, ah, stimmt, ach du liebe Güte. Das war mir sehr, sehr unangenehm.
Ja. Aber bei ich hab's auch immer noch mit den
mit den Wildcard, ne? Wie? Es gibt ein zweites Spiel. Was soll das denn?
Ja, es ist, ich da wieder auch dieses neue Format hat der Liga gut getan.
Ja, absolut. Ja. Absolut, ich war ein bisschen skeptisch mit dem Expanded Playoff Format. Es hat funktioniert. Oder es funktioniert. Wir sind ja mittendrin. Es funktioniert. Es ist geil. Ich mag. Das Einzige ist halt, dass 163 nicht mehr da ist.
Ah gut, es wäre ja nicht dazu gekommen, glaube ich. Ne?
Ist doch egal, aber dass die theoretische Möglichkeit 163 nicht mehr besteht, finde ich schade.
Bin ich bei dir. Bin ich ganz bei dir. Das ist sehr, sehr schade, weil das ist nochmal, das war immer.
Ja. Das war so ein wie so ein Sneak Peek, ne? Auf die Playoffs.
Ja.
So ein zusätzlicher Tag, wo es halt um alles geht.
Die ganze Dynamik dahinter war einfach immer toll. Schade, dass es nicht mehr so ist, aber
dafür
haben wir jetzt die Wildcard-Runde.
Genau.
Können wir uns nicht beschweren, oder?
Eben, nein, absolut. Ich sag ja, die MLB macht oder hat viel, viel richtig gemacht. Wenn wir uns die Wildcard Serie in der National League angucken, dann sehen wir keinen großen Unterschied zur American League. Auch hier sind beide Serien gesweept worden, zum großen Ärger von Florian Neumann, der am Donnerstag kein Baseball sehen konnte.
Es gibt immer weniger Spiele.
trotz Expanded Playoffs.
Ja. Und überraschende Serien, finde ich.
Ich wirklich? Soll ich dir das Video noch mal schicken, was ich aufgenommen habe? Nur falls du es nicht gesehen hast. Es kann ja sein, dass es gar nicht gesehen hast.
Gesehen. Ja, hast du gesehen? Ich hab's gesehen, natürlich.
Ja.
Ich habe ja genauso den Diamondbacks nicht ansatzweise irgendetwas zugetraut. Nichts. Dabei haben sie eine Top-Saison gespielt. Alles cool. Aber ich dachte mir, nee, diese Brewers, die so gut im letzten Drittel vor allem ja auch der Saison waren. Nee, tut mir leid, das klappt nicht. Und dann sweepen die sie zu Hause weg. Also auswärts weg. Unfassbar. Also ich kann es nicht in Worte schreiben, wie unfassbar das ist.
6-3 und 5-2 für die Arizona Diamondbacks.
Gegen Burns gewonnen.
Ja.
Das gibt's doch nicht.
Ja doch.
Gegen Peralta gewonnen. Nein, das gibt's nicht, Axel.
Jo, aber Zach Gallen hat natürlich auch
hervorragendes
Outing gehabt. Ne?
Also, ich hasse Zach Gallen.
Warum?
Wir spielen zu oft gegen den und haben immer nie eine Chance. Das ist so ein toller Pitcher. Ja.
Ach schon.
Wahnsinn.
Ja. Ich finde, dass die Arizona Diamondbacks mit dieser Serie die Saison absolut vergoldet haben jetzt schon. Wir haben sie eben ja schon als positives Beispiel herausgepickt und haben gesagt, sie haben in dieser Saison eigentlich sogar schon überperformt. Eigentlich haben wir ja gesagt, sie sind vielleicht sogar ein Jahr oder zwei zu früh dran mit dem, was am Ende rausgekommen ist, dass sie jetzt sogar die Wildcard überstehen und in der Divisional Series jetzt spielen dürfen, in Anführungsstrichen. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Und ich finde, dass sie sich diese Serie gegen die Dodgers wirklich verdient haben. Wirklich verdient haben.
Bin ich ganz bei dir. Es wird natürlich nicht leichter auch, ne? Egal auf welchem Ast du bist, es tauchen dann entweder die Braves oder die Dodgers auf.
Jo, aber es ist
alleine, dass die Chance.
Hör mal, gleiche Situation wie die Twins. Du kannst da komplett loose reingehen. Ja. Du kannst sagen, Leute, was was sollen wir für einen Druck empfinden? Mhm. Wir sind in den Playoffs, wir sind in Anführungsstrichen richtigen Playoffs, also in der Divisional Series. Wir haben die beste Saison seit Jahrzehnten gespielt. Was soll uns passieren?
Ja, bin ich ganz bei dir.
Und wann haben die Diamondbacks die World Series gewonnen?
Oh,
das war auch noch in den 90ern, nee, oder?
Nee, ich glaube, ja.
Ich muss mal gerade gucken.
Ja, das war doch
The Big Unit.
Mit The Big Unit, ja. Oh, was für ein Pitcher. World Series, lass mich mal gucken. Ich weiß es, 2001.
2001.
Mhm. Okay. Gegen die Yankees. Nee? Nee, doch nicht gegen die Yankees. Aber ja, das, genau, und es ist so lange her, ne, also, was ja bei den Orioles noch bei mir dazu kommt jetzt für die Playoffs, ist, dass diejenigen sind, die am längsten auf den World Series Titel warten, außer jetzt die Rangers und klar, die noch gar nicht gewonnen haben, aber ne, von denen, die schon mal gewonnen hatten. Und hier auch die Diamondbacks, ich meine 22 Jahre, das ist eine Zeit, ne?
Schon.
Und sich in der Division durchzusetzen, ist immer schwer. Ich meine, die Dodgers haben das vierte Mal in einer nicht kurzen Saison 100 Siege eingefahren, hintereinander. Nicht insgesamt, sondern einfach nochmal hintereinander. Mit der Konkurrenz aus der aus dem Osten, der National League Ost, zurechtzukommen und dann noch die Brewers zu schlagen, die so stark sind, wie du selber sagst. Die gehen mit ganz breiten Schultern in diese Division Series und haben nichts zu verlieren und das wird geil. Das wird einfach gut. Das wird einfach gut.
Ja. Also, wie gesagt, für mich die Diamondbacks eine der größten positiven Überraschungen und das hat sich jetzt in der Wildcard Series gegen die Milwaukee Brewers auswärts in Milwaukee meines Erachtens wirklich nochmal manifestiert, weil sie hier einen unglaublich souveränen Eindruck gemacht haben. Ich meine, überleg mal, in Spiel 2 gehen die Brewers direkt im ersten Inning 2-0 in Führung und das Stadion explodiert.
Mhm.
Na, du hast da im Gegensatz zu St. Petersburg über 40.000 Leute, die halt komplett ausrasten. Ich musste tatsächlich lernen, dass es American Family Field heißt. Ich kannte den Namen nicht mehr von
Cook.
Von den,
ich war da schon mal und wusste es auch nicht.
American Family Field heißt es.
Okay, cool.
Ja, es geht. Und trotzdem bleiben sie ruhig und beruhigen das Spiel erstmal, um dann einfach in den Middle Innings gnadenlos und klinisch zuzuschlagen. So, also wie sie Peralta im sechsten Inning auseinandergenommen haben, dass er dann auch vom Mount musste. Das war schon sehr, sehr stark, meines Erachtens. Mhm. Und ich habe großen, großen Respekt vor den Arizona Diamondbacks. Und für mich ist die Serie gegen die Dodgers auch nicht automatisch verloren, obwohl du natürlich recht hast, dass es von der individuellen Klasse her und von dem, was auf dem Papier steht, eigentlich eine klare Sache für die Dodgers sein musste. Aber man darf ja auch nicht vergessen, die Diamondbacks kennen die Dodgers gut. Die spielen gegeneinander in der Saison.
Mhm. Genau. Und, Serie steht 5-8 für die Dodgers. 8-5 für die Dodgers. Ja, also auch gut. Nicht mal irgendwie deutlich.
Und es ist eine kurze Serie, ne? Es ist keine 7 Spiele, sondern eine 5-Spiele-Serie. Genau. Wer weiß. Keine Ahnung.
Bin ich bei dir? Das ist alles, das macht es ja, das ist ja das Schöne, finde ich, ne? Es ist beide, man kann sich bei beiden vorstellen, beide Serien, auch die dann danach kommt, dass das jeweilige unterlegenere Team eigentlich vom Papier her eine Chance hat. Und das macht diese Playoffs so toll.
Also die nächste Serie, die nächste Divisional Series ist die, wo ich am meisten gehypt bin, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir müssen erstmal gucken, wie die Phillies da reingekommen sind. Die Phillies gewinnen die Wildcard Series gegen die Miami Marlins, auch mit einem Sweep 4-1, 7-1. Und ich muss sagen, auch das war hoch verdient. Im ersten Spiel haben wir einen überragenden Nick Castellanos. Zach Wheeler. Mhm. Blödsinn. Und im zweiten Spiel haben wir eine ja, eine absolut souveräne Phillies-Mannschaft, die den Marlins leider in Anführungsstrichen nicht den Hauch einer Chance lässt. Ja, absolut verdient.
Hast du das Video gesehen, was ich auf Instagram gepostet habe, der Stott-Home-Run ohne Kommentator?
Nee, leider nicht.
Das Stadion komplett eskaliert bei dem Grand Slam von Stott. Dieses, du weißt, das ist ein Homerun.
Ja.
Und als er draußen ist, wurde das Stadion noch mal lauter, was eigentlich nicht mehr geht.
Ja.
Und diese, das ist das, was du im Baseball haben willst. Nicht 19.000 Leute, liebe Rays, sondern das, diese Phillies-Fan. Das werden wir bei den Astros gegen die Orioles genauso erleben. Da wird geschrien, bis du nicht mehr kannst. Und die werden morgens aufwachen, keine Stimme haben. Und das finde ich, das muss auch so sein. Und das war hier auch völlig verdient, wie du sagst, ne? Ist so, auch da die Marlins vielleicht noch nicht weit genug insgesamt, aber ist dann halt mal so.
Ist ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist auch etwas, was man als Miami Marlins dann, da kann man einen Haken dran machen hinter die Saison und der ist immer noch grün, der Haken, ne? Der ist nicht rot, sondern ja. sie sind in die Playoffs gekommen, sie sind in den Oktober gekommen. Wenn du das im Februar, März dem Front Office hingelegt hättest und gesagt hättest, pass auf, ihr geht mit 84 Siegen in die Wildcard, dann hast du da relativ zügig die Unterschriften unter diesem Vertrag.
Ja.
Bin ich mir sicher.
Definitiv. Ja,
also
bin ich ganz bei dir.
Sehr, sehr, sehr gute Serie. Ich möchte im zweiten Spiel tatsächlich nochmal auf das Pitching von Aaron Nola zu sprechen kommen. Hm. Der mit 88 Pitches komplette 7 Innings gepitcht hat. Mit 88 Pitches 7 Innings.
Das ist
alright.
Gut.
Ja, schon. Tatsächlich. Also wirklich, wenn du drunter schreibst Effektivität, dann ist das etwas, was ich selten gesehen habe. Also das ist wirklich.
Bin ich komplett bei dir. Es ist für mich, also ich mag ja Zach Wheeler sehr gerne. Ne, war ja ein Prospect der Giants, ist ja dann für ein Abel und Ei weg, also für nichts weg. Vermisse das auch sehr, dass er nicht bei uns ist und dann aber auch jemand wie Aaron Nola hinten ran und man hat bei den Felix so ein bisschen gehabt, Starting Pitching, nee. Jetzt haben die auch noch einen Tag Pause. Das heißt, in der nächsten Serie können sie auf die beiden wieder zurückgreifen. Das ist dann geil. Ich freue mich für die Phillies tatsächlich sehr.
Ja, ich geschafft haben. Ganz ehrlich, weißt du, wo ich mich mehr drauf freue? Ich freue mich nicht unbedingt nur für die Phillies, sondern ich freue mich, dass ich eine Serie Atlanta gegen Phillies sehen kann.
Ja, es ist.
Da habe ich richtig Bock drauf. Richtig Bock drauf. Überleg mal.
Highlight-Fernsehen.
Ist es.
Highlight.
Die Braves 947 Runs in der Saison. Die Phillies 800, also 796. Wir werden hier wir werden eine Serie für die Ages sehen. Ich hab's im Gefühl. Und mich ärgert's, dass das keine 7-Spiele-Serie ist.
In dem Fall würde ich genau sagen, dies hätte ich gerne. 7 Spiele, extra Innings.
Ganz ehrlich.
Los.
Ich freue mich mehr auf Braves gegen Phillies, als ich mich dann eventuell auf Braves gegen Dodgers freue. Die Dodgers haben so dieses, wir sind dann halt der FC Bayern und so und ja, dann kommt halt mal her und dann gucken wir mal. Aber die Phillies so diese Masse an roughen Leute im Citizens Bank Park, das Maskottchen.
Ja.
Insgesamt die Atmosphäre dort und das gegen die aufregendste Mannschaft im Baseball, gegen die Atlanta Braves. Boah, da habe ich richtig Bock drauf. Richtig.
Das auch. Ja, und ich meine, die Programmplaner haben das ja auch, ne? Ist
zur Football, also nicht zur Football, ja doch zur College Football.
Zur College Football Zeit.
6 PM.
Aber nicht zur, also das ist ja tatsächlich deutsche Zeit Mitternacht. Das ist so ein bisschen die tote Stunde im College Football. Mhm.
Genau.
Ja, da sind die Frühspiele vorbei. Es gibt ein paar 22-Uhr-Spiele, aber das sind ja meistens nicht die Top-Begegnungen und das Saturday Night Spiel, also das wahrscheinlich SEC-Spiel, natürlich, wird dann halt 2:30 erst starten und mit ein bisschen Glück ist dann keine große Überlappung. Also es ist schon so ein bisschen geplant, ne?
Und sie gehen ja auch dann am Sonntag der NFL aus dem Weg. Na, es findet kein Spiel, glaube ich, statt.
Ja. Nee,
Sunday. Die American League spielt dann Sunday. Die National League zum Beispiel nicht.
Doch, Diamondbacks gegen Dodgers ist, das ist auch in der Nacht. Sunday. Ja. Mhm.
Deswegen, so ein bisschen versucht man schon, das kann ich auch verstehen, denn Football ist noch größer in Amerika als alles andere.
Ja. Daher.
Auch das, gut gemacht. Ja.
Ja. Was haben wir denn am Sonntag? Nur Rangers gegen Orioles, ne?
Genau. Twins Astros um 8 Eastern Time. Also
2 Uhr in der Nacht, deutsche Zeit. Also das ist dann tatsächlich parallel zu Sunday Night Football.
Was aber Cowboys gegen 49ers ist, keiner wird Baseball gucken. Sorry. Das ist das ewige Duell. Das
ja.
Ist halt leider so. Macht aber nichts, das kann die MLB mit einem Spiel verkraften. Es ist ja auch nicht ein entscheidendes Spiel, daher alles gut. Alles gut. Ja, aber das viel, also ich meine, das Geile ist ja, bei dieser Serie Phillies gegen Braves, weil es nur 5 Spiele sind, ist alles drin für mich.
Jo.
Das kann in beide Richtungen ausgehen und egal wer gewinnt, das wird geil.
Also ich freue mich wie blöd auf die Serie, muss ich ganz ehrlich sagen. Lass uns Predictions abgeben und lass uns mal mit der anderen Serie anfangen, mit Dodgers gegen Diamondbacks. Was tippst du, Florian?
Die Diamondbacks klauen ein Spiel.
3-1. 3-1 für die Dodgers, ich gehe da Dodgers, mit.
Ja.
Ich muss leider sagen, dass die Dodgers da tatsächlich noch ein bisschen weiter sind. Allerdings, wie gesagt, keine verlorene Saison für die Arizona Diamondbacks, sondern
ganz im Gegenteil,
eins mit Sternchen für die Saison. Und wer weiß. Aber ich gehe mit 3-1 für die Dodgers. Und bei Phillies gegen Braves, lass es 5 Spiele.
Ja. Münzwurf 5 Spiele.
Am Ende müssen es die Braves sein.
Der Favorit ist klar. Ich glaube, das ist logisch. Aber die Phillies haben im letzten Jahr gezeigt, dass sie in der Lage sind, gute Teams zu schlagen in den Playoffs. Und auch da hat sich ja bei denen der Kader nicht verschlechtert. Im Gegenteil. Wobei haben wir schon über die Kyle Schwarber-Saison geredet.
Nein.
Unter der Mendoza-Line und über 50 Homeruns oder so. Also, was? Wenn er trifft, ist er weg dabei. Wenn er nicht trifft, schwingt er halt.
Ja, gut. Aber das kennen wir ja schon von Kyle Schwarber.
Unglaublich. Aber ich glaube mit der Serie, das tut Baseball sehr, sehr gut, weil egal wer aus dieser Serie rausgeht, harter Gegner für die Dodgers. Und das macht ja Spaß.
Ja, absolut. Also mit World Series Prediction sind wir noch ein bisschen zu früh. Aber harter Gegner für die Dodgers finde ich fast schon Understatement, ehrlich gesagt. Weil für mich sind die Braves der Favorit, nicht die Dodgers.
Ja, natürlich kann man so sehen, dieses Monster, was da aus der National League West kommt und da seit einem Jahrzehnt alles dominiert, habe ich immer noch viel zu großen Respekt vor einfach. Ja. Deswegen bleibe ich dabei, dass die Dodgers für mich auch Favorit gegen die Braves wären.
Gut.
Die haben Mookie Betts in den Reihen und Freddie Freeman in den Power Ranking Nummer 3 und 4 bei Fangraphs.
Ja.
Sorry.
So, und dann müssen wir in dieser Sendung, das ist dann leider Gottes eine Pflicht, noch über ein Thema sprechen, Florian, wenn wir einmal das Sportliche wieder zumachen. Wir müssen noch über Tim Wakefield sprechen, der letzte Woche im Alter von 57 Jahren an den Folgen eines Hirntumors gestorben ist. Wir wussten tatsächlich erst seit einer Woche vorher, dass es diese Erkrankung gibt, weil Kurt Schilling in seinem Podcast unautorisiert darüber gesprochen hat. Wir haben ja Kurt Schilling, wir haben ja Tim Wakefield diese Saison sogar noch als Analyst gesehen bei Nessen. Mhm. Er hat ja Spiele noch mit begleitet und dann liest man, beziehungsweise wer es bei uns veröffentlicht hat, war, also bei uns, wer es uns gesagt hat, war Andreas, der dann geschrieben hat morgens so, Kurt Schilling hat gesagt, Tim Wakefield hat Krebs, hat einen Hirntumor. Und dann haben wir drüber gesprochen, so, boah, was ein Scheiß und so weiter. Und eine Woche später ist der tot. Mhm. Und dann denkst du dir halt, also ich muss ganz ehrlich sagen, mich hat diese Meldung richtig fertig gemacht. 57 Jahre, einer der besten Menschen, wenn man seinem Umfeld und der Red Sox Organisation glauben darf, was ich einfach mal tue. Der Mensch übrigens, der am häufigsten für den Roberto Clemente Award nominiert wurde, mit 9 Mal.
Der Roberto Clemente Award wird vergeben für Sportler, die sich in ihrer Community mehr einsetzen als normal.
Genau, soziales
dafür Engagement, 9-mal
Fairness und so weiter, genau.
Absoluter Respekt, ja.
Und du findest niemanden, der nicht sagt, es ist der beste Mensch gewesen. Und ich kenne ihn natürlich nur aus dem Fernsehen. Ich kenne ihn nur durch Messen und ich kenne ihn nur aus seiner aktiven Zeit damals. Er war ja der Mensch, der meine Liebe zum Knuckleball groß entwickelt hat mit seinem 60 Meilen Knuckleball oder 71 Meilen Fastball. Mir fällt das unglaublich schwer, darüber zu reden, weil es mich,
das merke
ich. Kenne den Menschen ja nicht. Ich weiß überhaupt nichts über ihn. Und trotzdem hat mich diese Meldung komplett fertig gemacht. Ich meine, 57 Jahre. Vielleicht kommt auch dazu, dass das ein Hirntumor, mein Vater ist an einem Hirntumor gestorben. Ne? Mhm. Also ich hab das tatsächlich hautnah miterlebt. Und wenn ich mir dann die letzten Tage vorstelle, wo diese Meldung dann noch rausgekommen ist, dass es jetzt öffentlich ist und dass Kurt Schilling da in seinem Podcast drüber gesprochen hat. Und es macht mich unglaublich fertig, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja. Ich habe mit Tim Wakefield nichts am Hut, ne?
Ja.
Ganz ehrlich, auch? Ich habe mit ihm nichts am Hut. Genau. Der fand bei mir so nicht statt wie bei euch. Und trotzdem hat mich diese Nachricht auch sehr bewegt, weil es so Bam-Bam-Nachricht war, weil es ein Menschen, und das findet man dann ja meistens auch für mich nur im Nachhinein raus, wie viele von ihm nicht als Mitspieler gesprochen haben, sondern als Bruder oder als mehr als nur ein Mitspieler, als Freund. Mhm. Das sagt ja auch etwas in diesem hochprofessionellen Business auf. Wie viele Menschen so gut über ihn geredet haben. Und das macht's halt noch tragischer, finde ich, weil natürlich sollen schlechte Menschen auch nicht sterben. Das meine ich damit nicht. Aber wenn die Guten immer so früh gehen, was bleibt denn noch? Ernsthaft, das kann's doch nicht sein. Lass doch die Guten bitte ihr Gutes weitermachen. Weil der Welt geht gerade was verloren. Und das ist so traurig. Und da kann ich voll verstehen. Und es ist leider halt unsere letzte Nachricht für heute, so nach dem Motto. Aber auch das, bitte seht uns das nach. Das hat uns alle sehr, sehr bewegt. Andreas geht's ja genauso. Andreas hat das auch sehr, sehr, sehr bewegt, weil es eben ein so toller, guter Mensch war. Und für euch ja auch noch bedeutend, der durch die Red Sox Vergangenheit oder durch seine,
ja,
seine
du, durch, Tun bei den Red Sox. Der ist World Series Sieger mit den Red Sox geworden. Ja. Und ist Teil der Organisation seit fast 30 Jahren.
30 waren es, ne? Ich fand auch das wieder so etwas, ne? Du bleibst deinem Team insofern verbunden. Du wirst nicht weg, du gehst nicht weg, weil das Kapitel vorbei ist. Und ja, es ist schade, traurig und ich kann jeden verstehen, dem das sogar noch näher angeht als mich, weil das eben so ein toller, toller Mensch war. Ja.
So ist das. Also, Tim Wakefield, leider gestorben. Ja. Wir mussten es erwähnen. Es ist halt ja. Teil der News im Baseball diese Woche gewesen und deswegen auch Teil dieser Sendung. Das soll uns aber tatsächlich die Laune auf die anstehende Divisional Series nicht wirklich verderben. Ich glaube, das hätte Tim Wakefield auch nicht gewollt. Ja. Dass,
klingt bescheuert, aber exakt das.
Dass wir jetzt keinen Bock mehr auf Baseball haben. Von daher, wir freuen uns auf die Divisional Series. Morgen geht's los mit der American League. Und dann schauen wir, dass wir nächste Woche wieder einen Termin finden für euch, um das hier ein bisschen zu begleiten. Wir lassen jetzt erstmal das Wochenende verstreichen und gucken dann am Montag, wie es mit Terminen für die nächste Woche aussieht. Wir hoffen, dass wir einen finden, sind auch positiv gestimmt und entlassen euch damit in die Divisional Series. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, liebe Hörer. Vielen Dank, wenn ihr diesen Podcast unterstützt, wenn ihr das machen wollt. Es gibt bei justbaseball.de unten rechts einen kleinen Button, da steht Steady drauf. Wenn ihr uns einen Kaffee ausgeben wollt, freuen wir uns da sehr, sehr drüber. Ebenfalls vielen Dank für eure Kommentare, für eure Interaktion auf Twitter. Wir müssen mal gucken, wie das jetzt mit Blue Sky weitergeht. Sind auf jeden Fall dran, dort auch eine Community aufzubauen. Und natürlich auch auf Instagram. Ja, das heißt, wir freuen uns über jede Interaktion mit euch. Schickt uns doch mal eure Predictions für die Divisional Series. Einfach Hashtag JB Predictions. Hab ich mir jetzt einfach mal so ausgedacht.
Sehr schön.
Und, freut mich. Dann sammeln wir das mal und dann vergleichen wir mal. Unsere kennt ihr jetzt und dann können wir ja am Ende eine Instagram-Story machen, wer ob wir eine Chance gegen euch hatten, liebe Hörer, in den Predictions. Also, das war's für diese Woche. Nochmal vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, euch hat Spaß gemacht. Uns hat es das. Und dann hören wir uns hoffentlich, drückt die Daumen, nächste Woche wieder. Bis dahin, mein Idiot, bleibt gesund, play ball, tschüss.
Ciao.
Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.